Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag.
Today we take a stand against the Chinese Communist Party and their efforts to turn content creators in America into foot soldiers.
Nein, zu Fußsoldaten der chinesischen kommunistischen Partei sollen amerikanische Bürger natürlich nicht werden, nur weil sie TikTok nutzen. Die republikanische Abgeordnete Kat Kamick hat das gestern auf den Punkt gebracht und kurz danach hat das US-Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf verabschiedet, mit dem die Regierung die Kurzvideo-App zu einem Eigentümerwechsel zwingen möchte. Dagegen wehrt sich der Chef-TikTok-CEO Xu Chu natürlich. Er kündigt rechtliche Schritte an und ruft auch die User auf, sich zu wehren. Schauen wir zu Beginn mal etwas genauer drauf auf dieses Thema. Jetzt in Medias Res. Schützt eure verfassungsmäßigen Rechte, schreibt Xu Chu. Er meint das Recht der freien Rede und Meinungsäußerung. Ein Recht, was, kleine Erinnerung, die Menschen in China bekanntlich nicht haben. Ja, aber ist es nun ein zügiger und vor allem so einfacher Schritt in Richtung mehr Sicherheit? Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon, gesprochen. Frau Simon, unliebsame Firmen einfach unter amerikanische Führung bringen, das klingt eigentlich fast nach einer willkommenen Methode, auch andere Global Player ungefährlich zu machen. Ist das tatsächlich so einfach in diesem Fall?
Das ist eine Gesetzesvorlage, es ist ja noch kein Gesetz, die sich ganz gezielt gegen China, den Einfluss der Kommunistischen Partei, des chinesischen Staates in diesem Fall richtet. Und zwar, weil der Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, eben chinesisch ist und dort Unternehmen, die Wirtschaft sehr eng verflochten ist mit Staat und Partei und auch in der Vergangenheit eben Daten weitergegeben worden sind, zum Beispiel von Journalisten, die recherchiert haben mit Whistleblowern an chinesische Regierungsstellen. Das ist auch erwiesen. Insofern, dieses Gesetz richtet sich ganz konkret gegen China. Aber die Sorge, die viele mit dieser Gesetzesvorlage haben, ist, dass das natürlich sozusagen ein Einunternehmensgesetz ist, dass auf der einen Seite damit Amerikas Unternehmen im Ausland auch angreifbar werden für andere Staaten zum Beispiel, die dann einfach dasselbe mit amerikanischen Unternehmen machen. Und natürlich, dass ganz viele hier in den USA sagen, ja, Chinas Einfluss über TikTok ist ein großes Problem. Aber wir sollten nicht nur ein TikTok-Gesetz machen, sondern generell ein Gesetz, was Plattformen insgesamt reguliert.
Ja, da sprechen Sie schon die beiden Positionen an, die sich da gegenüberstehen. Auf der einen Seite US-Politikerinnen und Politiker, die sicherstellen wollen, dass chinesische Behörden keinen Einfluss auf TikTok nehmen können. TikTok allerdings argumentiert natürlich, dass das Ziel ein Verbot der App in den USA sei. Was stimmt denn nun?
Das stimmt nicht, weil der Gesetzesentwurf ganz klar sagt, es gibt eine Frist, innerhalb derer kann das Mutterunternehmen ByteDance seine Anteile veräußern. Und wenn dies geschieht, dann wird TikTok als App weiter funktionieren. Abgeordnete beider Parteien haben auch versichert, es geht überhaupt nicht darum, die Plattform zu schließen. Das ist ein Argument, was TikTok benutzt, um seine Nutzer gegen diese Gesetzesvorlage aufzubringen. Aber natürlich besteht die Möglichkeit, die Anteile zu veräußern. Das wird zwar ein Kraftakt, weil das um unglaublich große Summen geht. Man redet von 11-stelligen Summen. Aber es gibt in den USA durchaus Unternehmen, die bereit wären, da gemeinsam diese Anteile aufzukaufen. Also das ist eine technische Frage, schwierig aber zu lösen. Es geht nicht darum, dass diese Plattform insgesamt verschwinden soll. Sie wird nur dann nach der Gesetzesvorlage aus den App-Stores verschwinden, wenn eben ByteDance sich weigert, seine Anteile zu verkaufen.
Ein finanzieller Kraftakt, aber möglicherweise auch ein juristischer bzw. politischer. Ich lese viel, dass wegen der Redefreiheit in den USA ein solches Gesetz wohl sehr lange die Gerichte beschäftigen könnte.
Unbedingt. Also ich glaube auch nicht, dass diese Gesetzesvorlage jemals in Kraft treten wird als Gesetz. Da sind noch viele Hürden. Die erste Hürde ist der US-Senat. Dort sind Mitglieder auf beiden Seiten, also bei den Demokraten und bei den Republikanern, sehr zurückhaltend aus den Gründen, die ich zum Teil vorher schon genannt habe. Aber eben auch das, was Sie gerade angesprochen haben, das Recht auf Meinungsfreiheit, das in den USA ein viel weiteres Recht ist als bei uns in Deutschland. Und wenn wir nur auf das letzte Jahr schauen, der Bundesstaat Montana hat versucht, die App zu verbieten, hat ein entsprechendes Gesetz erlassen und eine Bundesrichterin hat dies wieder aufgehoben, eben unter anderem mit dem Verweis auf das Recht auf Meinungsfreiheit. Insofern sehe ich auch nicht, dass dieser Gesetzesentwurf aus dem Repräsentantenhaus in baldiger Zukunft ein Gesetz wird.
Schauen wir noch auf die User. Das ist ja eine Plattform, die sehr, sehr, sehr viele User hat, 170 Millionen in den USA. Und nun ruft der Chef von TikTok, Xu Chu, dazu auf, dass auch die Nutzer protestieren sollen. Das klingt fast schon ein bisschen bedrohlich vor dem Hintergrund dieser Masse an Mitgliedern, die TikTok hat, beziehungsweise TikTok nutzen. Was ist von so einem Aufruf aus Ihrer Sicht zu halten?
Dieser Aufruf, der ist ja schon ergangen vor der Entscheidung gestern im Repräsentantenhaus. Und der hat ehrlich gesagt dazu geführt, dass wahrscheinlich noch mehr Abgeordnete dafür gestimmt haben, TikTok Zügel anzulegen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem, der in einem Büro von einem Abgeordneten arbeitet und der sagt, sie sind überschüttet worden von Anrufen. Aber das hat, wie gesagt, eher dazu geführt zu sagen, jetzt erst recht. Denn man muss sich das mal vorstellen. TikTok hat an alle seine 170 Millionen Nutzer diesen Aufruf geschickt, direkt aufs Handy. Und dann konnte man die Postleitzahl angeben des Ortes, wo man wohnt. Dann erschien automatisch ein Telefonzeichen und man konnte mit einem Tipp auf das Handy verbunden sein mit dem Büro des Abgeordneten. Das zeigt für ganz viele, was das eben für ein Denken ist bei TikTok und wie da mit Daten umgegangen wird. Und gestern sagte auch einer der Abgeordneten, 170 Millionen in den USA bekommen ihre Informationen vor allem über TikTok, 45% der Bevölkerung. Und Informationen auf TikTok sind eben durch den Algorithmus bestimmt oft viel extremer als auf anderen Apps. Und es gibt dort keine Informationen oder so gut wie keine über die Situation in Tibet oder in Hongkong oder wie es den Uiguren geht. Und der Abgeordnete sagte, wir hätten im Kalten Krieg auch der Sowjetunion nicht erlaubt, CNN zu besitzen.
Doris Simon, mit ihr habe ich über die TikTok-Gesetzesvorlage in den USA gesprochen, die den Dienst rechtlich anderen Eigentümern zuordnen soll. Aber das könnte noch dauern, wenn überhaupt. Medias Res ist hier, Deutschlandfunk. Schauen wir nach Russland. Dort gibt es so gut wie keine unabhängigen Medien mehr seit 2 Jahren. Ganze Redaktionen haben das Land verlassen, arbeiten unter anderem in Deutschland weiter. Wie lange das noch geht, darüber herrscht unter den Exiljournalistinnen und Journalisten aber große Verunsicherung. Denn überall werden derzeit die Hilfsgelder für diese Medien gekürzt, auch hierzulande. Und das, obwohl diese Medien nach wie vor viele Menschen in Russland erreichen. Gesine Dornblüt berichtet.
Eine Reportage aus einem russischen Dorf. Alles sei wie vor 300 Jahren, sagt eine Bewohnerin. Kein Gas, kein Strom, sagt eine andere. Der Grund sei Korruption, sagt eine dritte und fügt hinzu, sollen sie mich doch erschießen dafür. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal des russischen Exilmediums Vazhnoye Istorii, wichtige Geschichten zu sehen, kurz iStories Media. Binnen 2 Wochen wurde es fast 850.000 Mal aufgerufen. Eigentlich ist Vazhnoye Istorii für seine transnationalen Investigativgeschichten, für Enthüllungen von Korruption bekannt. Doch regionale Themen aus Russland laufen besonders gut, auch innerhalb Russlands, sagt Katja Bonsch-Asmalowskaja, Journalistin bei Vazhnoye Istorii. Wir hatten zum Beispiel eine große Recherche über den öffentlichen Nahverkehr in Russland. warum es um ihn nicht gut steht. Und auch auf unsere Recherche über Mütter- und Säuglingssterblichkeit gab es ein großes Echo. Viele russische Journalisten im Exil sehen ihre Zielgruppe weiter innerhalb Russlands. Das ist auch bei The Insider so, einem weiteren Portal, das mit aufwendigen Datenrecherchen und internationalen Kooperationen von sich reden gemacht hat. Anastasia Mikhailova produziert die Videos von The Insider. Solange der Krieg läuft, müssen wir versuchen, die Menschen in Russland zu erreichen. Wir müssen versuchen, diejenigen zu überzeugen, die zweifeln, diejenigen, die Putin unterstützen. Wir müssen ein neues Publikum in den Regionen erschließen. Aber wir sind auch für diejenigen da, die ohnehin alles verstehen, die aber nicht ausreisen können oder wollen. Das Konzept funktioniert. Das lässt sich zumindest anhand der Nutzerstatistik bei YouTube belegen. 80% der User kommen aus Russland, bei The Insider genauso wie bei Vazhneye Istorii. Anastasia Mikhailova will jene, die für Putin oder für den Krieg sind, mit auf den ersten Blick unverfänglichen Themen erreichen. In Russland wurde zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet, demzufolge die Regionen beschließen können, streunende Hunde einzuschläfern. In Baschkirien hat man das getan, dort wurden ungefähr 20 Hunde umgebracht. Wir haben in dem Zwinger gedreht, haben die Hunde gezeigt. Die Leute gucken vielleicht die Hundegeschichte an und bleiben dann beim nächsten Video hängen und darin geht es um den Krieg oder um Korruption. Katja Bonsch-Asmalowskaja von Vazhneye Istorii hat sogar einen Beleg dafür, dass einmal eine Duma-Abgeordnete einen Artikel des Portals gelesen hat. Wir hatten über die Entlassung von Lehrern in Russland berichtet. Eine Duma-Abgeordnete hat die Daten aus unserem Bericht benutzt und verlangt, zu überprüfen, was an den Schulen geschieht. Wir denken ja immer, wir erreichen nur diejenigen, die ohnehin alles verstehen. Aber wenn so etwas passiert, dann freut uns das natürlich sehr. Für Reportagen aus den russischen Regionen brauchen die Exilmedien weiterhin Kollegen, die ihnen Material von dort zuliefern. Die Arbeit dieser Journalisten ist äußerst riskant. Dennoch habe The Insider immer noch freie Mitarbeiter, die das Risiko eingehen, erläutert Anastasia Mikhailova. Wir haben natürlich Sicherheitsvorkehrungen. Bisher ist zum Glück keiner unserer Freelancer zu Schaden gekommen. Außerdem bekämen sie Material von Zuschauern. Wie auch viele andere russische Exilmedien hat The Insider dafür einen Bot eingerichtet, der die Anonymität der Absender garantiert. Die Abonnenten schicken kurze Videos, wir schneiden sie dann zu einem langen Film zusammen. Sehr oft fragen die Leute, ob sie anhand ihres Fragments identifiziert werden können. Das können sie nicht. Die Metadaten bleiben nicht erhalten. Auch bei der Berichterstattung über die sogenannte Präsidentenwahl am Wochenende setzt The Insider auf Videos aus Russland, aus den Warteschlangen, aus den Wahllokalen. Wir sind nicht sicher, ob wir in diesem Fall freie Mitarbeiter beauftragen. Aber es wird ganz sicher in den sozialen Netzwerken sehr viele Videos von vor Ort geben, jede Menge Erklärungen und Kommentare. Wir werden das alles sammeln und daraus eine Reportage machen. Die Journalisten vom Portal Vazhneye Istorii dagegen werden sich am Wahlsonntag auf ihre Kernkompetenz, auf Datenanalysen konzentrieren, erzählt Katja Bonsch aus Malowskaja. Wir werden versuchen, die Wahlbeteiligung und die Ergebnisse in Echtzeit zu überprüfen und Unstimmigkeiten auszumachen.
Gesine Dornblüt berichtete. Fast genau 6 Jahre ist es nun her, dass 2 Männer im Dorf Fretterode in Thüringen eine regelrechte Jagd auf 2 Fotografen gemacht haben. Sie haben die beiden Journalisten verfolgt und dann mit einem Messer und einem Schraubenschlüssel schwer verletzt. Die Täter sind zwei einschlägig bekannte Neonazis, die aber dann im Prozess nur eine vergleichsweise milde Strafe bekommen haben. Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zur Bewährung bzw. 200 Arbeitsstunden nach Jugendstrafrecht. Und danach hatte es große Proteste gegeben. Von einem Schlag ins Gesicht und einem fatalen Signal an die rechtsextreme Szene hat damals zum Beispiel die Deutsche Journalistenunion in der Gewerkschaft Verdi gesprochen. Jetzt allerdings hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil aufgehoben, unter anderem, weil die Nebenklage wegen schweren Raubes vom Landgericht nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Ich habe darüber vor der Sendung mit der freien Journalistin Heidje Beutel gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Thüringen. Und ich habe sie zunächst gefragt, was diese Nachricht für sie bedeutet.
Ja, wir freuen uns darüber. Wir nehmen das positiv auf, denn das milde Urteil aus dem Jahr 22, das unter dem blieb, was die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger gefordert haben, das haben wir nicht verstanden.
Der BGH erklärte die Würdigung von Beweisen durch das Landgericht Mühlhausen für fehlerhaft. Das war ja auch schon quasi das, was viele nach dem ersten Prozess gefordert haben oder vermisst haben, dass da bestimmte Beweise nicht berücksichtigt wurden. Hatten Sie also damit gerechnet, dass das Verfahren neu aufgerollt wird?
Wir freuen uns jetzt, dass es sozusagen neu aufgerollt wird. Gerade zum Beispiel der schwere Raub wurde ja nicht aufgeklärt. Mhm. Die Fotoausrüstung wurde geklaut, das Messer wurde nicht gefunden. Das zeigt ja schon, dass die Ermittlungen damals nicht gerade vertrauenswürdig waren oder vielleicht sogar schlampig. Das hat ja auch eine halbe Ewigkeit gedauert, bis der Prozess überhaupt erst angefangen hat. In der Zeit könnten natürlich auch noch Zeugen beeinflusst werden. Das war für uns wirklich eine schwierige Situation, in welcher der Prozess damals stattgefunden hat.
Wie hat sich diese Tat und der juristische Umgang damit auf die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in Thüringen im Umfeld ausgewirkt?
Ja, wir waren natürlich erschrocken. Noch mehr, als ich mir das mal angeguckt habe in Fretterode, wo das geschehen ist. Denn die zwei Fotografen haben ja ein Anwesen fotografiert, besser gesagt die Teilnehmer an so einem Treffen. Mhm. Und dieses Anwesen liegt mitten im Ort. Das ist also sozusagen kein bisschen geheim gewesen praktisch. Das liegt wirklich mitten im Ort. Man kann von jeder Seite reingucken. Und wenn in so einer Situation dann auch in so einer öffentlichen Situation dann Kollegen so stark verletzt werden, verfolgt werden, dann finde ich das schon sehr erschreckend. Also für mich ist das einschüchternd. Klar, die zwei Angeklagten wollten ja die Journalisten offenbar einschüchtern, die Berichterstattung verhindern. Das ist für uns natürlich auch eine schwierige Situation, wenn wir uns vorstellen, wir gehen in ein ganz normales Dorf, eine ganz normale Stadt und filmen da etwas, was öffentlich zu sehen ist und können dann dermaßen angegriffen werden.
Ja, auch vor dem Hintergrund, was möglicherweise nun das für die Berichterstattung bedeutet. Denn, das wäre meine Frage, wie gut dokumentiert, auch aus journalistischer Sicht, wie gut dokumentiert ist denn die Aktivität der rechten Szene in Thüringen oder gerade in Fretterode?
Also durch dieses Urteil wurde der Eindruck erweckt, dass es weniger schlimm ist, Journalisten zu verletzen, wenn sie von den Tätern für politische Gegner gehalten werden können. Mhm. Und das sind ja genau die Reporter, die Journalisten, die Fotografen, die sich auf diese Szene spezialisiert haben und von deren Kenntnissen wir profitieren, weil wir als zum Beispiel ich als normale Alltagsreporterin kann mich da nicht reinarbeiten. Und wir fordern ja als DJV, dass Journalisten eigentlich sozusagen stärker geschützt werden sollten. Nicht, dass wir vogelfrei sind, wenn wir diese Arbeit machen, sondern dass wir eigentlich besonders geschützt werden, wenn wir diese Arbeit machen.
Heidje Beutel, Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Thüringen. Mit ihr habe ich über die Neuauflage bzw. das Neuaufrollen am Bundesgerichtshof in Karlsruhe des Urteils von Fretterode gesprochen. Hamburg ist eingelockt in dieser Woche. An ca. 50 Orten in der ganzen Stadt finden verschiedene Veranstaltungen rund ums Thema Digitalisierung statt, eben unter dem Motto eingelockt, und zwar speziell und explizit ausgerichtet für Menschen Ü50. Organisiert wird das Programm unter anderem von den Bücherhallen und der Hamburger Volkshochschule. Und wir fragen uns, was denn die speziellen Infobedürfnisse der Ü50-Bevölkerung in Sachen Digitalisierung sind. Magdalena Neubich hat sich beispielhaft auf einer der Veranstaltungen umgehört.
Wie intelligent ist künstliche Intelligenz? ChatGPT und Co. verstehen und ausprobieren. Der Workshop zu künstlicher Intelligenz ist nur eine von über 100 Veranstaltungen, die zurzeit im Rahmen der Eingeloggt-Woche stattfinden. Mit 16 Teilnehmenden 50+, ist der Kurs, der in Hamburgs Zentralbibliothek stattfindet, ausgebucht. Manche der heute Anwesenden sind sehr technikinteressiert, andere eher notgedrungen da.
Ich bin nicht so technikaffin. Ich habe Gott sei Dank Kinder, die ich nochmal anrufen kann und sagen kann, wie geht denn das? Aber man will ja ein bisschen, wie soll man sagen, mit der Zeit gehen.
Katrin Weihe, Mitarbeiterin in Hamburgs Zentralbibliothek, steht vorne im Seminarraum und erklärt entlang einer PowerPoint-Präsentation die Grundlagen künstlicher Intelligenz.
Die Technologie gibt es schon seit mindestens 10 Jahren, aber 2018 hat angefangen, sich das rapide zu entwickeln.
Wie funktioniert maschinelles Lernen? Was genau sind Sprachmodelle? Welche Unternehmen stehen hinter den KI-Anwendungen? Und was hat es mit ChatGPT auf sich? All diese Fragen werden hier heute beantwortet.
ChatGPT ist jetzt ein besonderer Fall. Dieses Sprachmodell ist extra darauf trainiert, dass es mit uns sprechen kann, also dass wir in einen Dialog treten.
Die Initiatoren hinter der Eingeloggt-Woche sind die Hamburger Bücherhallen, die Volkshochschule und die Körber-Stiftung. In Kooperation mit diversen Hamburger Organisationen wollen sie verhindern, dass Menschen 50+ in Sachen Digitalisierung den Anschluss verlieren. Katharina Römer von der Körber-Stiftung.
Generell wird ja erwartet, dass wir uns alle mit digitaler Technik auseinandersetzen und uns damit vertraut machen. Und auch von älteren Leuten wird das erwartet. Aber für ältere Leute ist es manchmal noch eine andere Situation. Nämlich, wenn man nicht mehr durch den Beruf oder durch das Umfeld in Kontakt kommt, dann wird das einfach auch schwierig.
Die kostenlosen Veranstaltungen während der Eingeloggt-Woche sollen deshalb eine unkomplizierte Möglichkeit sein, digitale Technik kennenzulernen und auszuprobieren. Und zu verstehen, wie man sich diese Technik auch im Alter noch zunutze machen kann. Die Workshops sind extra klein gehalten, damit die Teilnehmenden Nachfragen stellen und auch bei individuellen Problemen von den Referenten unterstützt werden können. Die Themen, die in den Veranstaltungen aufgegriffen werden, decken dabei eine große Bandbreite ab.
Es fängt wirklich an mit der Smartphone-Sprechstunde, weil viele sagen, okay, ich habe hier ein Smartphone geschenkt gekriegt, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das bedienen soll. Aber viele Ältere haben auch einfach Interesse an digitaler Technik. Was ist KI? Was ist virtuelle Realität?
Im KI-Workshop in der Hamburger Zentralbibliothek hängen die Teilnehmenden inzwischen alle am Handy oder Tablet. Sie sollen sich jetzt ganz praktisch mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Also dem ChatGPT-Programm Befehle geben und schauen, was passiert.
Hier oben müssen Sie den Knopf haben, Chat starten, wenn Sie auf diesen Link gehen.
Workshop-Dozentin Katrin Weihe erklärt, wofür sie das Programm in ihrer täglichen Arbeit verwendet. Zum Beispiel zum Texte übersetzen oder Projektpläne erstellen. Sie sagt aber auch, wo die Grenzen des Programms liegen. Es ist keine Wissensdatenbank, auf deren Ergebnisse man sich ungeprüft verlassen kann. Die Teilnehmenden im Kurs machen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit ChatGPT.
Dann habe ich ein Frühlingsgedicht schreiben lassen. Das war sehr schön. Und eine Rede habe ich schreiben lassen. Und das Frühlingsgedicht habe ich auch noch auf Englisch schreiben lassen. Ja, es war lustig, das auszuprobieren. War gut.
Die Fragen, die ich gestellt habe im GPT, wurden nie beantwortet. Also ich wollte die Werke von Goethe aufgelistet haben, hat es nicht funktioniert. Ich wollte wissen, was der Beitrag zu einer Hamburger Bücherhalle kosten würde, hat nicht funktioniert. Und wollte jetzt noch ein paar Bars in Hamburg als Empfehlung haben, hat es auch nicht funktioniert. Also es war ein bisschen enttäuschend, die Ergebnisse.
Unterm Strich hat der Teilnehmer aber das Gefühl, dass er das Konzept hinter KI und ChatGPT jetzt besser versteht und einschätzen kann, was das Programm leisten kann und was nicht. Zu Hause will er ChatGPT auf jeden Fall weiter ausprobieren.
Also Notiz an ChatGPT, Werke von Goethe bitte auswendig lernen. Magdalena Neubich war in Hamburg dabei. Musik. 1926 hat der Schriftsteller Bruno Frank beschrieben, was die Folgen des Faschismus in Italien und Deutschland sein können. Über die fast schon beklemmende Aktualität dieses fast 100 Jahre alten Plädoyers berichten die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt jetzt gleich nach den Nachrichten. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.